Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über das Thema GenAI und was haben die Versicherer aus dem Hype gemacht im Jahr 2024. Dazu habe ich mir wieder zwei Gäste eingeladen, die Ahnung haben vom Thema. Der erste in der Runde ist Simon Moser, CEO von MuffinTech. Was genau MuffinTech macht, werden wir gleich noch erfahren. Und der zweite in der Runde ist Robert Schnöckel, Future Scientist bei den Versicherungsforen Leipzig. Hallo Robert, hallo Simon, sag ich damit erstmal.
Hallo zusammen.
Hi.
Also wir sind heute, man hört es vielleicht auch ein bisschen an den Hintergrundgeräuschen, auf dem We Explore in Leipzig. Das ist unser Business Festival für Partner, was wir jedes Jahr ausrichten. Und Simon, du durftest gerade schon auf der großen Bühne pitchen. MuffinTech war eins von vier Startups, das im Rahmen des Rockstar Awards pitchen durfte. Willst du vielleicht auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer deinen Pitch nochmal kurz erzählen, damit wir auch wissen?
Sehr gerne. Ich versuche es kürzer zu machen als die vier Minuten, die ich auf der Bühne hatte und ja ihr schon minimal überzogen habt, glaube ich. Wir haben eigentlich selber mal als Makler gestartet, als digitaler Makler mit der Hypothese, dass die Zukunft der Kommunikation Chat ist. Haben dann Endkundenberatung über WhatsApp gemacht, was sehr gut ankam. Das Timing war gut damals mit Corona. Das heißt, das Asynchron hat gut funktioniert, gerade bei einer jungen Klientel, Gen Zs, Millennials, bei Experts, weil wir es mehrsprachig angeboten haben. Und ja, um das Ganze skalierbarer zu machen und zu automatisieren, haben wir dann unsere eigene Conversational AI entwickelt, speziell für die Versicherungsbranche oder speziell für Versicherungsteam. Das hat so gut funktioniert, dass wir dann von Maklerpools, von Versicherern angesprochen wurde, ob wir das White Labeln für sie weiterentwickeln wollen. Genau das tun wir. Wir sind mittlerweile keine Makler mehr, sondern reiner Tech-Anbieter. Es sind 20 Leute, sitzen in Berlin und ja, haben die erste Conversational AI für die Versicherungsbranche entwickelt, arbeiten auch nur mit dieser Branche zusammen. Unser Grundmodell, wenn ich es so nennen will, besteht heute mit über 95% eine 34D-Prüfung zum Beispiel. Das ist das, was es zum Beispiel von ChatGPT unterscheidet, was da einen Score von um die 50% hat. Und das ist, glaube ich, das, was uns ein Stück weit besonders macht, dass alles, egal ob das unsere Applikationen, Module sind, unser Datenset, eben alles von und für die Versicherungsbranche ist.
Alles klar, vielen Dank. Dann wissen wir jetzt, was MuffinTech genau macht. Und Robert, du hast deinen Auftritt beim WeExplore heute noch vor dir. Was machst du denn da heute?
Ja, ich darf später noch ein Panel moderieren. Let's talk about tech. Das heißt, dort werden wir auch über Generative AI sprechen. Da haben wir Kollegen von Guidewire da und eine Kollegin auch von Google. Und die werden uns das ganze Thema auch nochmal ja, aus ihrer Sicht näher bringen. Ich bin schon ganz gespannt, was da an Erkenntnissen sie mitbringen.
Genau, und ich weiß, du wirst auch noch ein Wrap-up machen zum Ende. Das heißt, Simon war am Anfang der Veranstaltung, du am Ende und wir jetzt mit diesem Podcast ganz zwischendrin und reden jetzt über eigentlich unser eigentliches Thema, über GenAI. Also ist ja nicht so, dass wir darüber noch nie geredet haben oder nicht wieder reden werden. Aber es ist ja nun so, dass es vor allem im letzten Jahr wirklich einen Wahnhype gab um das Thema. Es gab ganz viele Prototypen, Use Case, die Technologie hat sich wahnsinnig weiterentwickelt. Und jetzt ist die Frage, flacht der Hype so ein bisschen ab? Erreichen wir jetzt das Tal der Tränen oder kommt dieser vielbeschworene KI-Winter wieder? Robert, was würdest du sagen?
Also was man, glaube ich, schon sehen kann, ist, dass gerade dass diese ganze Aufregung und diese Euphorie fast, möchte man sagen, schon so ein bisschen nachlässt. Ich habe auch, du hast es gerade schon erwähnt, dass ich heute noch ein Wrap-up machen darf und auch so ein bisschen die Frage ans Ende dieser Veranstaltung stellen werde, what comes next at GenAI? Und es ist schon so, dass wenn man sich so ein bisschen in diesen Alltagsmedien umschaut, dann findet man an vielen Stellen jetzt schon das Wort Blase oder Bubble im Englischen wieder und ob die jetzt platzt. Von daher ist es schon so, dass es zumindest im Mainstream diese Frage auf jeden Fall existent ist. Dann wird es allerdings aus meiner Sicht ein bisschen komplexer. Und das, womit ich mich jetzt so ein bisschen beschäftigt habe, ist, was man so für Modelle da drauflegen kann, um vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, ob wie sich das weiterentwickeln kann. Und es gibt natürlich den Gartner Hype Cycle, den kennen irgendwie alle. Es gibt noch ein Modell von einer südamerikanischen Wirtschaftswissenschaftlerin, die hat 2002 zu einem ganz interessanten Zeitpunkt, als die Dotcom-Bubble geplatzt ist, ein Buch veröffentlicht, wie sich eigentlich so Technologien nach Blasenbildung weiterentwickeln. Und das ist schon eher ein optimistisches Zukunftsbild, was ich ja persönlich auch immer ganz gern vertrete, eher positiv in die Zukunft zu schauen, dass nach so einem Hype halt meistens irgendwann auch der Moment kommt, wo es tatsächlich so eine Blase platzt. Ob das bei GenAI jetzt gerade der Zeitpunkt ist, das möchte ich gar nicht so sehr einschätzen. Aber dass es danach eher dazu übergeht, dass man dann halt produktive Anwendungen sieht. Und ich wünsche der Versicherungswirtschaft, dass das in dem Fall von GenAI genauso passiert.
Ja, also ich glaube auch, man muss da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne? Jetzt irgendwie nach einem guten Jahr, in dem GenAI ein Thema ist oder produktiv ist, schon von der Blase zu sprechen, zeigt, wie schnelllebig da irgendwie die Welt geworden ist. Und wenn wir uns mal anschauen, wie lange Versicherer normal brauchen, um sich überhaupt mal mit einer Technologie auseinanderzusetzen, geschweige denn, die dann wirklich mal produktiv einzusetzen. Das dauert normal ein bisschen mehr als ein Jahr. Ich meine, ich glaube, es wurde damals einfach ein bisschen als der Heilsbringer gesehen, der ja jetzt sofort alles verändert und besser macht. Und jetzt haben die Leute einfach gemerkt, dass dann doch ein bisschen mehr Arbeit und Komplexität dahinter steckt, um produktiv GenAI wirklich umzusetzen. Weil was man bisher gesehen hat, sind ja vor allem Piloten oder kleine Anwendungen intern, das wirklich mal im großen Stil auch am Endkunden auszuprobieren oder mal über ganze Business Units auszurollen, haben ja die wenigsten gemacht. Und da müssen wieder welche voranpreschen wahrscheinlich, dass die anderen hinterherkommen und dass da auch Ängste abgebaut werden in Richtung Datenschutz und anderer Sachen. Aber ich glaube, dass ja der große Run steht da eigentlich noch bevor. Und wenn man sich ein bisschen außerhalb von der Branche umguckt, also Klarna ist da ja ein super Beispiel, die wirklich voll auf das Pferd gesetzt haben. Ne? Also 66% des Kundenservices bei Klarna läuft heute über GenAI und die haben es geschafft, eine Bearbeitung von so einem Support-Ticket von 11 auf 2 Minuten runterzubringen dadurch. So, die haben es geschafft, den Umsatz pro Mitarbeiter innerhalb von 12 Monaten, wo das Ganze produktiv ist, um 73% zu erhöhen. So, das sind schon alles Zahlen, die zeigen, was für ein Potenzial dahinter steckt, wenn man es einfach mal konsequent umsetzt. So, aber diese Konsequenz sehe ich zumindest in der Versicherungsbranche bisher noch nicht.
Tatsächlich, vielleicht eine kleine Ergänzung noch zu Klarna, weil ich den Fall auch immer gern nehme, weil die eben sehr radikal auf dieses Thema setzen. Der CEO hat auch erst vor ein paar Tagen dazu noch mal was gesagt und die hatten vor ein paar Jahren irgendwie noch 5.000 Mitarbeiter, sind aktuell bei 3.800 und er hat gerade so als Zukunftsausblick gesagt, naja, mit Hilfe von KI, gerade im Kundenservice und im Bereich Marketing, wollen die in den nächsten Jahren auf 2.000 Mitarbeiter runter, wobei der einzelne Mitarbeiter sogar produktiver sein soll, als das heute der Fall ist und die im Zweifel, mal sehen, fand ich ganz positiv zumindest, er hat gesagt, dann verdient im Zweifel der jeweilige Mitarbeiter aber in dem Unternehmen auch deutlich mehr Geld, als er heute verdient, wenn es 3.800 sind. Also die sind schon sehr, ich bin gespannt, diesen Weg weiter zu verfolgen. Die setzen halt sehr gezielt und fokussiert darauf, so wie Simon gerade auch schon gesagt hat.
Genau, und das ist ja nicht mal bei einem Qualitätsverlust, das ist ja das Krasse. Also man denkt immer, Menschen wollen unbedingt mit Menschen sprechen, weil sie dort die bessere User Experience haben. Jeder, der schon mal in der Warteschlange von seiner Hausbank zum Beispiel hing, weiß, wie schlecht da am Ende oft das ist, was einem beraten wird. Also bei Klarna hat dazu ja auch Studien aufgestellt und die Nutzerzufriedenheit ist am Ende 1:1 gleich, so in manchen Fällen sogar ein bisschen besser beim KI-Chatbot. Und ja, wenn man das alles mal sieht, dann glaube ich, steckt da schon wahnsinniges Potenzial drin.
Und wenn wir uns den Trend oder das Thema jetzt nochmal allgemein angucken, wie gesagt, der große Hype, medial, öffentlichkeitswirksam, der war letztes Jahr, es ist ein bisschen abgeflacht. Wie seht ihr denn die technologische Entwicklung? Das ist ja auch oft ein Punkt, der genannt wird, dass es einfach so schwierig ist, inzwischen den Überblick zu behalten, welche Technologie kommt, welche Unternehmen gibt es, mit wem arbeite ich eigentlich zusammen, wenn man an die großen Unternehmen, wenn man an Versicherungen denkt. Was ist da der aktuelle Stand aus eurer Sicht?
Ich glaube, das ist tatsächlich einer der großen Punkte, warum dieser Hype und diese Euphorie auch so ein bisschen nachlässt, weil das Verständnis für die technologische Unsicherheit, die in diesem Themengebiet herrscht, doch deutlich angewachsen ist in dem Jahr. Wenn man mal positiv drauf schaut, wissen halt inzwischen viel mehr Menschen in Versicherungsunternehmen, was das bedeutet, dieses Thema, und wie man zumindest daran gehen kann. Also weil wir haben ja, Simon hat es gerade schon mal gesagt, wir haben innerhalb von irgendwie 1,5-2 Jahren nahezu jedes Versicherungsunternehmen hat irgendwelche Use Cases, MVPs, Piloten nicht so viele, aber zumindest irgendwas gebaut, wenn man das mal mit anderen Technologien vergleicht, wie lange Versicherungsunternehmen teilweise gebraucht haben, um überhaupt mal eine Technologie auszuprobieren, ist das ja hier rasend schnell gegangen. Und jetzt verstehen aber auch viele, dass halt diese technologische Unsicherheit, also man kann halt nicht in die Zukunft schauen, das Thema entwickelt sich extrem schnell und jetzt an der Stelle eine Entscheidung zu treffen unter so einer großen Unsicherheit fällt halt unglaublich vielen Unternehmen verständlicherweise total schwer. Und wie sich das entwickelt, finde ich persönlich sehr schwer zu beurteilen. Es gibt auf der einen Seite Menschen wie den CTO von Microsoft, der irgendwie auf der diesjährigen Microsoft Build mal gesagt hat, dass der nicht den Punkt sieht, dass die aufhören, skalieren zu können, sondern dass es immer einfach erstmal im Moment für ihn so weitergeht. Und er einfach eine exponentielle Kurve aufgemalt hat und gesagt hat, das ist die Prognose, wie sich das entwickelt aus seiner Sicht. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, na ja, wir sind jetzt auf dem Plateau der Technologie angekommen, das wird sich nicht weiterentwickeln. Aber selbst wenn das der Punkt wäre, ist es aus meiner Sicht, wenn man jetzt tatsächlich mal einen Cut machen würde und sagen, wir haben jetzt die GenAI-Lösung zur Verfügung, die wir jetzt haben und es entwickelt sich nicht mehr weiter, was ich für unwahrscheinlich halte. Aber selbst dann wäre es schon ein Umbruch in der Branche, mit dem wir die nächsten Jahre noch beschäftigt sein würden, das ordentlich zu implementieren. Dann würde es immer noch deutliche Gewinne für die Versicherungsunternehmen bringen, denke ich zumindest.
Ja, also ich sehe gerade so ein bisschen zwei Trends, die passieren. Also genau das, was Robert sagt eigentlich, der Markt wird unübersichtlicher und geht es in zwei Richtungen. Es gibt die Riesenanbieter, also sage ich mal die wirklich großen Large Language Modelle, also OpenAI, Google und die anderen, die da mitspielen. Apple wird da mit Sicherheit auch noch eine Rolle spielen in der Zukunft, glaube ich. Die untereinander da konkurrieren oder natürlich auch irgendwie Llama von Meta. Und in der Qualität werden diese Unterschiede immer weiter abnehmen. Also die werden sich immer weiter annähern. Und der andere Trend, den man stark sieht, wo ich auch die Zukunft sehe, ist, dass es dann spezialisierte Anbieter gibt, so die zum einen vielleicht auf denen aufbauen und darauf nochmal ihr eigenes Modell setzen oder ihre eigenen Applikationen setzen, um das Ganze für eine Branche nutzbar zu machen. Da ist ja das beste Beispiel zum Beispiel Aleph Alpha, ne? Also unsere große deutsche KI-Hoffnung, wo alle dachten, okay, das wird jetzt wie Mistral aus Frankreich wirklich ein eigenes Modell. Die sind ja ein Stück weit davon abgerückt. Ne? Also ich meine, klar, die haben immer noch ihre eigenen Datensätze, die sie damit kombinieren, aber die sagen ja jetzt, okay, wir spezialisieren uns auf den öffentlichen Sektor so und digitalisieren jetzt die Ämter und bauen, wenn man so will, so ein Ämter-GBT. Und ich glaube, dasselbe wird in vielen Branchen passieren, was ja auch möglich ist. Also du bist ja auch nicht, du musst ja nicht die Entscheidung treffen, ich arbeite jetzt nur mit Gemini von Google oder ich arbeite nur mit Llama von Meta, sondern du kannst ja für verschiedene Prozesse und verschiedene Aufgaben, die du der KI gibst, auch verschiedene Modelle andocken. Und ich glaube, dass das, wo es hingeht, aber das nimmt natürlich super viel Komplexität rein. Also jetzt mal nur ein paar Prompts in ChatGPT schreiben, was vielleicht die Leute vor einem Jahr gemacht haben und dachten, okay, das wirkt schon Wunder. So einfach ist es halt nicht mehr. Und deswegen wird man da immer mehr Spezialisten brauchen, die das umsetzen. Und die gibt's halt einfach noch nicht in der Form. So, ich glaube, das ist das Riesenproblem. Das Thema ist so jung. Alle suchen nach den paar Leuten, die sich mit dem Thema auskennen und die das bei ihnen am besten intern umsetzen. Aber von denen gibt's eben nur eine Handvoll, vor allem in Deutschland.
Da trifft dann, glaube ich, der Fachkräftemangel im Speziellen in der IT und die demografische Entwicklung noch mal mehr trifft dazu bei diesem ganzen Thema. Ihr habt es gerade immer schon mal ein bisschen angedeutet. Wir reden ja über die Versicherungsbranche und wollen gucken, wie die Versicherer das machen. Wie seht ihr denn aktuell die Bereitschaft der Versicherer, in das Thema zu investieren, jetzt erstmal so allgemein? Weil über Produktivlösungen, was wirklich am Start schon ist, reden wir gleich noch. Simon, ich meine, ihr seid genau an der Schnittstelle. Ihr seht ja, wie viele Anfragen ihr bekommt, wie viele Leute tatsächlich mit euch zusammenarbeiten wollen. Flaut das ab? Nimmt das stetig zu? Wie ist das bei euch?
Ja, also das flaut auf jeden Fall nicht ab. Es nimmt eher zu, die Anfragen. Man muss aber auch stark unterscheiden zwischen, es ist eine Anfrage und ich will mal was zu einem Thema hören, zu, ich mache jetzt wirklich einen Piloten oder dann die Stufe weiter nochmal, ich nehme das jetzt wirklich produktiv. Und da vergeht sehr viel Zeit dazwischen und das ist auch sehr unterschiedlich. Ne? Also ich meine, das ist für uns als Startup natürlich auch immer eine Gefahr, dass dann die Versicherer kommen und uns ein bisschen für kostenlose Unternehmensberatung nutzen. Das sehen wir schon auch ein bisschen, ob das jetzt gewollt ist, weiß ich nicht und unterstelle ich jetzt auch mal keinem. Aber natürlich schaut man, wer beschäftigt sich mit dem Thema und dann informiere ich mich mal ein bisschen. Ich meine, die Versicherungsfonds machen ja genau das, aber ihr werdet wenigstens dafür bezahlt.
Sage ich gleich mal noch was zu.
aber ich meine, gehe auf jede Konferenz aktuell. Ne? Also das Thema ist und bleibt das. Also ich erlebe da schon fast eher bei Leuten, die viel auf Konferenzen sind, so ein bisschen eine Gen-AI-Müdigkeit, weil sie einfach dieselben Vorträge zum fünften Mal hören. Aber es gibt immer noch so viele Leute, die es zum ersten Mal hören oder die jetzt zum ersten Mal Use Cases für sich entdecken oder die woanders gesehen haben, die machen das so, das könnte ich auch machen. Aber das wirklich dann durchzuboxen, produktiv zu nehmen, durch Datenschutz zu bringen, durch teilweise den Vorstand zu bringen, das sind einfach nach wie vor sehr viele Hürden. Und ja, da muss ich schon noch einiges tun.
Ja, also da kann ich nur absolut zustimmen. Wir haben ja jetzt auch die Erfahrung im letzten Jahr mit der Explore Gen AI-Initiative gemacht, die wir aufgesetzt haben, wo es ja wirklich um Entwicklung von MVPs hauptsächlich ging. Und dann ist auch einfach die Komplexität deutlich aufgegangen. Also da war es halt sehr, ja, am Ende war das sehr monothematisch. Es war allen klar, die an dieser Initiative teilgenommen haben. Wir entwickeln halt Prototypen in unterschiedlichsten Bereichen. Und wir setzen das jetzt fort mit unserem Gen AI Hub. Und da sieht man dann aber, wenn sowas wie Change Management oder Kompetenzentwicklung oder Strategie dazu kommt, dass es den Unternehmen deutlich schwerer fällt, die Investitionsbereitschaft dann tatsächlich auch irgendwie durch die unterschiedlichen Ebenen zu bringen, die Simon auch gerade schon beschrieben hat. Und es ist schon an manchen Stellen ähnlich. Also wir haben, wenn wir den Gen AI Hub erklären, unseren möglichen Kunden und Kundinnen, dann ist da natürlich auch immer ein gewisser Inhalt drin. Und das hat auch manchmal so ein bisschen Unternehmensberatungscharakter für ohne Bezahlung, weil wir natürlich dann manche Menschen doch noch an einem relativ frühen Punkt abholen, was okay ist. Denen fällt es halt dann wiederum schwerer, sich dafür oder dagegen zu entscheiden, ob diese Komplexität, weil sie halt die Komplexität dann, naja, schwierig durchschauen können, wenn man sich noch nicht so lange damit beschäftigt. Simon hat es gerade gesagt, wenn man halt auf vielen Konferenzen ist das so. Irgendwann hat man halt die meisten Themen schon mal gehört, mit denen man sich so aktuell beschäftigen sollte.
Jetzt habt ihr beide schon gesagt, ja, MVPs, Prototypen, erstes Ausprobieren, das gab's bei vielen. Das, Robert, du hast es auch gerade schon gesagt, das haben wir auch in der Initiative gesehen. Da war auch die Bereitschaft der Leute. Die waren viele letztes Jahr wirklich angefixt, das mal auszuprobieren, einfach mal machen dürfen. Ich glaube, da ist die Branche losgelaufen an der Stelle. Das kann man, glaube ich, festhalten. Und das habt ihr auch schon angesprochen. Die Frage ist halt nun, wie kriegt man das irgendwie produktiv gesetzt? Wie kriegt man das so integriert, dass es wirklich läuft, dass es eine Kosteneinsparung bringt oder die Mitarbeitenden entlastet oder irgendwie effizient an der Stelle ist? Und da ist die Frage, was hat denn die Branche bisher umgesetzt? Welche Fälle kennt ihr vielleicht? Und wo kommt, in welchen Bereichen vielleicht kommt das produktiv zum Einsatz? Robert, du hast da vielleicht noch auch einen guten Überblick drüber.
Ja, also man muss schon sagen, dass da die Anzahl an Fällen relativ klein ist. Vielleicht noch einen kleinen Einschub vorher. Ich glaube, das ist halt für viele auch das Thema, wie man jetzt mit diesem ganzen Themenkomplex Generative AI umgeht, weil für viele Versicherer ist es, oder na, weiß nicht für viele, aber ich höre es immer mal wieder in Gesprächen, dass die sagen, ja, wir können das ja nicht umsetzen, unsere IT ist dafür nicht gemacht. Und aus meiner Sicht ist das der Ansatz zu sagen, wir gucken als erstes auf die IT und gar nicht so sehr auf die Strategie und auf die Möglichkeiten, vielleicht nicht der richtige, um produktiv zu werden. Weil wenn ich halt dann feststelle, ja, ich kann das nicht umsetzen, weil meine Altsysteme das nicht zulassen oder ich nicht genug Fachkräfte habe, dann wird natürlich eine Produktivlösung schwierig. Man sieht das schon bei größeren Unternehmen eher, weil die halt von vornherein mehr Ressourcen und Kapazitäten zur Verfügung haben, dass die im Zweifel weiter sind, obwohl mir ehrlicherweise auch dort nicht viele Produktivlösungen bekannt sind. Aber da weiß man aus Gesprächen heraus, dass die im Sinne von MVPs deutlich weiter sind, dass die auch Piloten aufgesetzt haben, dass die vertesten und dann auch wirklich Messungen vornehmen, was das jetzt auf einzelnen Ebenen des Mitarbeitenden im Schadenmanagement oder so bringt. Das fällt kleineren Versicherern oder mittleren Versicherern einfach aus der Perspektive schon mal schwerer. Und da muss man dann halt nach anderen Lösungen suchen, um halt im Zweifel trotzdem Produktivlösungen, weil das nicht zu machen ist aus meiner Sicht erstmal nicht die beste Option, die man hat.
Ja, ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, die Use Cases, die man am meisten sieht, die in MVP-Stage oder vielleicht sogar schon im reellen Einsatz sind, sind alles interne Cases. Also so dieser typische Co-Pilot für Mitarbeitende, ne? Also ich kriege schnell Zugriff auf Wissen, was ja auch ein super Use Case ist, der geht ja auch über Abteilungen hinaus, ne? Ob das jetzt irgendwie Vertriebsunterstützung ist, ob das für Leute im Schaden ist, ob das für Leute im Kundenservice ist, ist ja erstmal überall einsetzbar. Ich meine, auf viel Wissen zugreifen müssen die alle und das kann kein Mensch alles im Kopf haben. Was man noch gar nicht sieht, sind wirklich mal, also ich zumindest nirgends gesehen habe, sind Use Cases, die mal wirklich endkundenseitig eingesetzt werden. Also, dass man das jetzt wirklich mal im First Level Customer Support einsetzt oder auch im Vertrieb einsetzt. Also wir werden jetzt mit dem ersten Versicherer im September tatsächlich mal einen Vertriebs-Use-Case live nehmen, also der dann auch an Endkunden geht. Es wird dann schon mal ein bisschen Novum sein und mit einem anderen wahrscheinlich noch gegen Ende des Jahres. Vielleicht ist das ja ein bisschen ein Push, den die Branche mal braucht, dass sie sehen, okay, es geht ja doch oder es funktioniert doch oder der Datenschutz bei denen hat es abgesegnet, dann sollte das doch bei uns auch funktionieren, weil am Ende ist die Versicherungsbranche wie der andere auch und das ist ja auch nichts Negatives. Ne? Man braucht immer irgendjemanden, der mal vorausrennt und einfach mal was macht. Wenn man sieht, es funktioniert, dann will man es auch. Und ich glaube, es kristallisieren sich gerade ein paar heraus, die vielleicht diese Vorreiterrolle einnehmen können.
Und was glaubt ihr, woran liegt es? Ihr habt ein bisschen schon angesprochen, IT ist immer mal ein Thema, dass es nicht funktioniert. Vielleicht auch, wenn man ein kleinerer oder mittlerer Versicherer ist, einfach eine Kapazitäts- und Ressourcenfrage. Aber was seht ihr noch für Hürden? Ich glaube, Regulatorik könnte eine Rolle spielen. Was seht ihr noch für Hürden, damit wirklich diese Produktivlösungen zum Einsatz kommen?
Ja, also Regulatorik ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ne? Also vor allem, weil ja ständig neue Sachen kommen. Jetzt kam EU-AI-Act raus, da ist wieder eine Riesenangst da. Dann muss man da eigentlich wieder Gutachten erstellen lassen, um zu schauen, was müssen wir jetzt umsetzen, was nicht. Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Dann erstmal intern, glaube ich, eine Make-or-Buy-Decision zu treffen, ist ein großes Thema. Also wir sehen halt oft, dass Versicherer es erstmal selber probieren, dann relativ schnell an ihre Grenzen stoßen, genau aus den Gründen, fehlende IT-Ressourcen oder auch einfach fehlende spezialisierte Ressourcen. Also ich meine, woher sollen Versicherer jetzt plötzlich Gen-AI-Spezialisten herzaubern? So, die waren ja nicht da. So schnell kriegst du die jetzt auch nicht eingestellt und produktiv. Aber dennoch wird halt viel probiert und dann stoßen sie relativ schnell an ihre Grenzen und dann muss man vielleicht doch mal schauen, ob es nicht Spezialisten am Markt gibt, die das besser können.
Ja, und es ist, glaube ich, also es ist am Ende aber auch eine strategische Entscheidung. Also ich denke, viele könnten auch die Ressourcen zur Verfügung stellen, wenn sie unbedingt wollten. Es ist halt auch einfach der Zeitpunkt, der vermutlich da noch ein bisschen mit reinspielt, weil es gibt aktuell noch keinen Versicherer in Deutschland, der jetzt die eine Killer-Anwendung gebaut hat und wo alle wissen, verdammt, wir geraten jetzt ins Hintertreffen. Da es die noch nicht gibt, ist der Druck und die Angst, in Anführungszeichen, bei den meisten Versicherungsunternehmen jetzt nicht da weit ins Hintertreffen zu geraten, sondern sie sehen alle, die bewegen sich alle in einem ähnlichen Tempo und den Zeitpunkt zu treffen, ich entscheide mich, jetzt das umzusetzen, wird irgendwann vermutlich kommen, wenn die ersten, wie Simon es gerade schon gesagt hat, vielleicht ist das, was es braucht, dass die ersten wirklich Anwendungen produktiv bekommen, wo die anderen jetzt merken, ach Mist, jetzt müssen wir auch und dann werden vermutlich auch ein paar mehr Entscheidungen fallen. Das ist vielleicht so ein bisschen der Dominoeffekt, der da auf uns wartet an irgendeiner Stelle, wenn auch Simon hat es vorhin schon mal angesprochen. Ich finde das auch einen wichtigen Punkt, den man nochmal herausheben kann, wenn wir mehr Verticals sehen, wo wir spezialisierte Anwendungen haben. Auch das vielleicht nochmal ein Rückgriff auf dieses Modell, was ich vorhin kurz erklärt habe. Wenn man mal an das Internet zurückdenkt, ist schon eine Weile her, sind die wirklich ersten produktiven Anwendungen, wo man sich heute dran erinnert, die sind auch nicht im ersten Jahr entstanden, sondern die entstehen halt mit der Zeit. Das ist halt am Ende, ich weiß nicht, ob man diese These stützt, ich sehe das so, das ist am Ende ist halt Generative AI so eine Art Grundlagentechnologie und das Aufbauen von diesen Verticals auf diesen Grundlagentechnologien dauert halt gerade noch einen Moment, aber wenn die ersten kommen, dann ist zumindest ein plausibles Szenario, dass es dann ein paar Steine zum Rollen bringen wird, die dann auch ein bisschen schneller sich bewegen, als sie sich vielleicht heute bewegen.
Ja, genau. Also das Klarna der Versicherungsbranche gibt es halt nun mal noch nicht. Vielleicht bräuchte es das. Ein Punkt, den man vielleicht auch noch dazu nehmen kann, ist, man kann halt nicht vom Faxgerät zu Gen-AI springen. Ne? Also es funktioniert nicht, dass jetzt Gen-AI kommt, der Allheilsbringer ist und alles revolutioniert und besser macht. Man muss da drumherum natürlich schon auch ein bisschen Prozesse anpassen und schauen, wo können wir das integrieren, wo passt es hin, wo funktioniert's. Oder aber die andere Strategie, die vielleicht sogar die schnellere ist, ist einfach mal auf der grünen Wiese komplett Prozesse neu zu denken mit Gen-AI. So, und das einfach mal parallel laufen zu lassen. Ich glaube, damit würden einige eigentlich besser fahren, weil irgendwo Gen-AI reinzuzwängen, wo sie eigentlich gar nicht reinpasst, ist, glaube ich, sehr schwierig.
Das ist interessant, ist nicht abgesprochen, aber den Gedanken, der treibt mich auch schon so eine Weile um, dass es häufig ja diesen Punkt gibt, wir überlegen halt jetzt in irgendeinem Prozess, wo können wir denn jetzt Gen-AI einbauen, damit es effizienter wird, was ja prinzipiell ein plausibler Gedanke ist. Aber vielleicht muss man an bestimmten Stellen auch mal sagen, ich denke mal, eine Abteilung in einer Versicherung neu aus Sicht von KI plus Gen AI, man muss ja nicht nur auf die ganz neue Technologien, es gibt ja durchaus auch sehr viele sinnvolle klassische KI-Anwendungen, die man auch noch besser produktiv stellen könnte an vielen Stellen, denke ich. Und wenn man mal anfangen würde, parallel zu seiner Kundenservice-Einheit, die man sowieso hat, mal auf einer grünen Wiese wirklich neu eine Kundenservice-Einheit aufzubauen, die halt von KI ausgehend gedacht ist, dann fällt es vielleicht auch dem einen oder anderen leichter. Klar, das ist natürlich mit vielen Investitionen verbunden und viel Mut braucht es dafür vermutlich auch. Aber es ist, wie Simon gesagt hat, schon auch eine Hürde, das halt in die bestehenden Prozesse einzugliedern. Plus, letzter Punkt vielleicht, sorry, noch, was wir noch nicht angesprochen haben. Ich glaube, es ist auch Mitarbeitenden Kompetenzen, die durchaus eine Hürde sind, insofern, dass halt diese Anwendung von den neuen Technologien am Ende vermutlich fast jeden Mitarbeitenden in einem Versicherungsunternehmen betreffen wird und die Entscheider in dem Versicherungsunternehmen halt auch einen Plan dafür aufstellen müssen, wie nehmen wir denn eigentlich alle mit, die dann am Ende damit arbeiten müssen. Und das ist schon auch noch eine Hürde, die an der viele stehen und sich gerade noch Gedanken machen, wie sie das bewältigen können.
Also am Ende auch, wie bei vielen Sachen, ein Kulturthema, ein Change-Management-Thema. Vielleicht noch, bevor wir zum Schluss kommen, über den Bereich internes Wissensmanagement habt ihr schon geredet als einen guten Anwendungsfall, der, glaube ich, branchenübergreifend ganz gut funktioniert, aber gerade auch in der Versicherungsbranche mit viel Vertragswerk und anderen Sachen. Über Vertrieb habt ihr schon geredet. Seht ihr sonst Bereiche, wo ihr sagt, da glaube ich, sehe ich den größten Quick-Win oder den größten Hebel für eine Branche, wo Gen AI gut zum Einsatz kommen könnte und gute Ergebnisse erzielen könnte?
Einen Bereich, also den machen wir nicht, da gibt es, glaube ich, andere Spezialisten für, aber da sehe ich das schon auch, das ist der ganze Bereich Underwriting, weil es da um sehr große Textmengen einfach geht, die analysiert und bearbeitet werden müssen. Da bin ich auch als Unterstützung für Mitarbeitende. Klar, und der Bereich First-Level-Customer-Support liegt, glaube ich, ziemlich auf der Hand. Ne? Also das ist das, womit gerade alle Versicherer strugglen, ob das jetzt irgendwie eine Schadensmeldung ist oder ob das Rückfragen zum Vertrag sind, ob das nur eine Adressänderung ist. So diese ganzen 80% Standardanfragen, die jeden Tag reinkommen, das sind ja die riesen Kostencenter gerade. Und das ist auch der Bereich, wo ja ein riesen Fachkräftemangel herrscht, wo jetzt Outsourcing betrieben wird, wo irgendwelche Agenturen im Ausland mittlerweile schon beauftragt werden, weil die Agenturen vor Ort schon die Tickets abarbeiten, schon ausgelastet sind. Also da liegt es, glaube ich, auch auf der Hand.
Ja, das wären, also da würde ich gar nicht ergänzen, weil das eigentlich aus meiner Sicht auch die Sachen sind, die man als nächstes in den Blick nehmen wird in der Versicherungsbranche.
Und zum Schluss, wo ich hier schon zwei Experten zum Thema Gen AI sitzen habe, will ich natürlich wissen, was ist euer Quick-Tipp, euer Gen AI-Super-Ding, wo ihr sagt, das ist das, das müsst ihr euch angucken, dem müsst ihr folgen, abonniert diesen Newsletter. Robert, hast du da einen schnellen Tipp für uns?
Ja, zwei. Also zum einen als Tool kann ich auf jeden Fall Perplexity empfehlen. Das kennen vermutlich doch relativ viele schon inzwischen, aber es gibt immer noch auch viele, glaube ich, die es nicht kennen. Ist so ein bisschen der Google-Ersatz. Man kann halt einfach Fragen eingeben, bekommt die klassische Gen AI-Antwort und hat aber gleichzeitig dahinter noch ein paar Quellen, sodass man die Antwort überprüfen kann, die man da von der Gen AI bekommen hat. Und ein Menschen, dem ich auf jeden Fall folge und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, das ist Ethan Mollick, heißt der. Ist ein Professor aus den USA, da ist er gerade die totale AI-Koryphäe. Und der schreibt viel über KI im Bildungssektor, aber macht sich auch viele Gedanken so über insgesamt Einfluss von KI auf Gesellschaft und wie das vielleicht auch Arbeitswelt verändert. Und der hat echt ein paar kluge Gedanken, die man immer mal wieder recht gut aufbereitet bekommen kann.
Ja, von mir vielleicht drei Tipps. Vielleicht erstmal einfach einen Case aus den USA, den man sich mal anschauen kann. Kommt nicht aus der Versicherungsbranche, sondern tatsächlich aus der Juristerei. Das ist der Fall von Harvey. Das ist ein Startup aus den USA, mittlerweile deutlich mehr als ein Startup. Die haben, ähnlich wie wir es für Versicherungen machen wollen, quasi ein KI-Modell speziell für Rechtsanwaltskanzleien entwickelt. Und das, so wie Robert und ich es vorhin meinten, eigentlich auf einer grünen Wiese. Also die sind in eine Anwaltskanzlei reingegangen, haben zu denen gesagt, wir entwickeln für euch das perfekte Modell. über einen Zeitraum von X und ihr dürft es dann für immer kostenlos nutzen, wir dürfen es aber weiter lizenzieren und die haben wirklich auf der grünen Wiese halt alle Prozesse neu gedacht und das so entwickelt und das ist, glaube ich, mal ein ganz gutes Vorbild, wie man da vielleicht mal rangehen könnte, um das zu machen. Dann ein Newsletter, der ganz gut ist, wo oft gute Sachen dabei sind, natürlich auch viel Schrott, wie immer im KI-Bereich, also ich würde nur sagen 30% gut, 70 gehen so, ist The Sequence, also ist ein Newsletter, kann man gut folgen und sonst, wenn sich tiefer mit den Sachen beschäftigen will und wirklich gute Quellen will, dann muss man doch die White Paper lesen und dann ist da wahrscheinlich Semantic Scholar so das, wo am meisten rumschwirrt.
Das waren sogar 5 Tipps von... Oh, wow. Insgesamt von Simon Moser und Robert Schnöke hier im Podcast Versicherung 360. Wir haben über das Thema GenAI und über den aktuellen Stand auch in der Versicherungsbranche im Jahr 2024 geredet. Vielen lieben Dank an euch beide.
Sehr gerne.
Danke.
Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn Sie Lust haben, dann können Sie unseren Podcast natürlich gerne abonnieren. Sie können unsere bisherigen Folgen zum Thema GenAI oder zu anderen Themen anhören. Sie finden uns unter dem Namen Versicherung 360 eigentlich auf allen bekannten Podcast-Plattformen, die es so gibt und die Sie so mögen. Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Versicherung 360 ist ein Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Die Redaktion hatte Bärbel Büttner, Produktion Philipp Rothmann und Marc Valenta. Die Moderation hatte ich, Nadine Marquardt.